Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 216 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 7. März 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Der Smalltalk entfällt heute, aus Zeitgründen.
Ja, das liegt nämlich daran, dass wir zum Gespräch in dieser Folge einige Interviewgäste geladen haben. Die Kollegen waren nämlich letzte Woche auf dem Kongress Versicherungsvertrieb der Zukunft von MCC und haben dort einige Referenten vors Mikro geholt. Und zwar Michael Heinz vom BVK, Norman Wirth vom AfW, Ute Thoma von der Bayerischen und Christian Nuschele von Standard Life.
Das Who is Who. Aber ein paar News haben wir für Sie. Und in diesen News fordert Doris Pfeiffer vom GKV-Spitzenverband eine sehr harte Maßnahme. Der Versichererverband GDV warnt, dass die schwache Konjunktur hierzulande die Finanzstabilität gefährden könnte. Bei Element hat alles nichts genutzt und 75% der Deutschen fürchten sich vor einer zu kleinen Rente.
Werbung. Bevor es weitergeht, möchten wir Ihnen ein Unternehmen vorstellen, bei dem sich seit über 160 Jahren alles um die Zukunft dreht. Baloise. Vielseitig, offen und immer mit einem klaren Ziel vor Augen findet das Unternehmen smarte Finanz- und Versicherungslösungen, die das Leben einfach einfacher machen. Vertrauen und gute Zusammenarbeit sind Baloise dabei besonders wichtig. Denn nur so entstehen Lösungen, die wirklich etwas bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie bewegen wir uns in Zukunft von A nach B? Welche Services und Produkte passen zu den Bedürfnissen von Kundinnen und Kunden? Und was ist zu tun, wenn neue Risiken um die Ecke biegen? Baloise findet seit jeher Antworten auf diese Fragen. Durchdachte Lösungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher wie Fachleute begeistern. Mit innovativen Konzepten und schneller Reaktionszeit auf Marktveränderungen sorgt Baloise für Tempo und Dynamik in der gesamten Branche. Fazit: Das Thema Mobilität zeigt, wie Baloise Trends setzt und Kundinnen und Kunden den Rücken frei hält, damit diese sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt. Weitere Infos zu Baloise finden Sie unter www.baloise.de/vertriebspartner.
Im Gespräch.
Vergangene Woche fand der MCC-Kongress Versicherungsvertrieb der Zukunft in Köln statt. Und dort fanden sich viele hochkarätige Referenten ein, die Interessantes zu erzählen hatten. Unser Kollege Matthias Hess hat sich daher mit Netfonds-Podcaster Oliver Bruns zusammengetan und einige Gespräche geführt, die Sie nun hier hören können.
Den Anfang macht ein Doppelinterview mit Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, und Norman Wirth, seines Zeichens geschäftsführender Gesellschafter des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW. Und dabei ging es vor allem um die Politik. Was wünschen sich denn die beiden von einer neuen Bundesregierung und welche Projekte sollte diese unbedingt anfassen? Und wo braucht es, O-Ton Wirth, unbedingt mehr Regulierung? Das erfahren Sie jetzt. Die erste Frage stellt übrigens der Kollege Hess an Michael Heinz.
Herr Heinz, die neue Bundesregierung wird wohl aus Schwarz-Rot bestehen. Was wünschen Sie sich denn von der neuen Regierung und welche Punkte sollte die neue Regierung denn auch Ihrer Meinung nach sofort angehen?
Ja, natürlich aus unserer berufspolitischen Sicht ist natürlich ganz wichtig das Thema der privaten Altersvorsorge, der betrieblichen Altersvorsorge, der geförderten Altersvorsorge. Wir müssen wegkommen von der Ideologie, die von Berlin nach Brüssel und zurückschwappt. Thema Kleinanlegerstrategie, Thema Provisionsverbote. Wir brauchen einfach mehr Privat statt Staat im Bereich der privaten Altersvorsorge und das wäre unser erster Wunsch.
Norman, hast du noch irgendwelche anderen Wünsche oder weiteren Wünsche?
Nein, für die Branche waren das schon auf den Punkt gebracht, die entscheidenden Punkte.
Da schließt sich für mich aber gleich noch eine Frage an. Die FDP hat es nun nicht in den Bundestag geschafft. Sie war ja zweifelsohne immer ein Verfechter der Interessen des Versicherungsvertriebes. Befürchtest du nun Nachteile für die Vermittler in der vermutlich kommenden Koalition?
In erster Linie geht es um die Kundinnen und Kunden und nicht um die Vermittler. Aber die Vermittler stehen ja dann zwischen den Produktgebern und den Kunden. Da befürchte ich Nachteile, weil ich befürchte, dass wir gerade in der dritten Säule der Altersvorsorge oder bei den geförderten Produkten hier nicht so weit kommen, wie es nötig wäre. In der ersten Säule erst recht nicht. Da ist noch mehr Mehltau auf dem Land wahrscheinlich, weil beide Parteien, die jetzt in der Regierungsverantwortung sein werden, höchstwahrscheinlich ja gesagt haben, die Haltelinien bleiben. Und das halte ich definitiv für einen Fehler und bin da mit vielen Wissenschaftlern, also da sollte man öfter drauf hören, sicherlich einer Meinung. Dritte Säule, ganz wichtig, da kann ich nur hoffen, dass hier der Gesetzesentwurf, den wir in der letzten Legislaturperiode hatten, dass der ganz fix wieder auf den Tisch kommt und man darüber diskutiert, wo da vielleicht noch Feinschliff notwendig ist, um dann loszulegen. Ich befürchte, dass das nicht so schnell gehen wird. Die haben ja auch andere Themen erstmal, die deutlich relevanter sind als da, also nicht, dass es nicht wichtig wäre, die Altersvorsorge endlich irgendwie auf sichere Beine zu bringen, aber wir sehen uns ja auch geopolitisch ganz anderen Themen im Moment aus. Gesetz.
Herr Heinz, Sie haben ja gleich, als die neue Bundesregierung sozusagen die Wahlen waren, hat einen 10-Punkte-Plan sozusagen herausgebracht oder beziehungsweise gleich gefordert und der neuen Bundesregierung mit auf den Weg gegeben. Skizzieren Sie doch mal kurz, worauf kommt es Ihnen dabei vor allem an?
Naja, der neuen Bundesregierung haben wir es noch nicht auf den Weg geben können. Er ist aber, ich verstehe schon, was Sie sagen, aber wir haben es in der Tat auf das fokussiert, was, glaube ich, alle Berufsverbände in unserer Branche vereinigt. Eben, das ist, ich sage es mal ganz einfach, wir brauchen ein Arbeitsumfeld, eine berufliche Zukunft für Vermittler in Deutschland, die einen sozialpolitischen Auftrag haben. Und das ist eine Branche, die fast 7% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Und da brauchen wir ein sicheres Arbeitsumfeld, auch um junge Menschen in diesen Berufsstand reinzuführen, dass er attraktiv ist, dass er interessant ist. Und dazu muss eine Bundesregierung Rahmenbedingungen stellen. Und das war natürlich in der letzten Bundesregierung nur durch die FDP, Herr Wirth, wir haben schon darüber gesprochen, möglich. Und da hoffen wir natürlich, dass eine jetzt zu bildende große Koalition, was anders geht ja nicht, sich dieses Themas schnell annimmt. Aber mein Gegenüber hat recht, das ist nicht das Prioritätsthema Nummer eins für die Bundesregierung, aber für uns. Also wir hoffen.
Ich habe das vorhin schon kurz gesagt. Einen Wunsch hätte ich natürlich noch auch ergänzend zu den 10 Punkten. Herzensthema ist finanzielle Bildung, fehlt im Moment völlig auf der Agenda der Politik und da gehört es hin, da werden wir es mit reinbringen. Da müsste deutlich mehr geschehen und da sind wir uns, denke ich, auch innerhalb der Branche komplett einig. Wir stehen bereit, die Vermittlerschaft steht bereit, wir haben laut Umfrage über 70%, die sagen, wir würden sogar auch unterrichten in den Schulen. Das ist ein Asset, das werden wir in die Politik tragen.
Kurzer Themenwechsel. Die BaFin hat sich in den letzten Tagen zur Einordnung von Finfluencern geäußert. Danach sind nämlich genau diese Finfluencer keine Anlageberater. Was hältst du denn davon?
Wir brauchen dringend Regulierung bei diesem Thema. Das kann so nicht weitergehen, was wir da erleben. Und da schließe ich ganz klar nicht nur die Finfluencer ein, die da auf TikTok unterwegs sind, sondern auch Personen wie Herrn Tenhagen oder Herrn Ron Perdos, der bei Stern TV da Tipps gibt, die teilweise sehr fragwürdig sind. Dies sind genauso eine Finfluencer. Da muss endlich mal irgendeine Regulierung da sein. Das, was die BaFin jetzt gemacht hat, kann ich verstehen, dass es da zu Kritik führte, auch in den Social Medien von Maklerinnen und Maklern. Das ist völlig nachvollziehbar, dass man sagt, es geht auch nicht, dass die BaFin sich da hinstellt und sagt, Finfluencer machen keine Anlageberatung. Tatsächlich kann die BaFin gar nicht anders. Die Gesetzeslage nach KWG ist nun mal so. Und an der Stelle macht die BaFin alles richtig. Ich sage, das ist vielleicht eher ein Weckruf in Richtung Politik, dass die BaFin sagt, uns sind die Hände gebunden, macht mal. Und wir verstärken diesen Weckruf gerne. Da muss was geschehen. Mal schauen, ob im Rahmen der Kleinanlegerstrategie, wenn die dann doch noch kommen sollte irgendwann, ob da was passiert, vorgesehen ist dort was, eine Verantwortung der Unternehmen für die Aussagen von Finfluencern, der Unternehmen, um deren Produkte es geht, mal gucken. Ansonsten sollte vielleicht auch der nationale Gesetzgeber schauen, dass er da mal loslegt.
Herr Heinz, eine Bürgerversicherung wird es in der nächsten Legislaturperiode wahrscheinlich ja nicht geben mit CDU und SPD. Aber wie muss die Politik reagieren oder wie kann die Politik das Krankensystem halt überhaupt stabilisieren?
Also mit Sicherheit nicht dadurch, wie Sie schon sagen, dass man eine Bürgerversicherung einführt. Das ist ja nur Geld von links nach rechts geschoben. Das ist ja Blödsinn. Wir haben schon vor 20 Jahren mit Ulla Schmidt, SPD-Gesundheitsministerin aus Aachen, dieses Thema gehabt, wo sie gesagt hat, da sind ja Milliarden Rücklagen in der PKV, die hätte ich gerne. Und da haben wir gesagt, na klar, kann ich auch nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass dann alle, die privat versichert sind, möglicherweise auch mal zum Arzt gehen und einen Anspruch haben. Also das ist ja Ideologie und ist Blödsinn. Na, natürlich hat die private Krankenversicherung ein Kostenproblem. Das hat aber mit überalternder Gesellschaft zu tun, mit dem Anspruchsdenken der Menschen auch, eben erstklassige Vorsorge zu bekommen. Das hat damit zu tun, dass wir sicherlich in zunehmendem Maße weniger Ärzte, weniger niedergelassene Ärzte bekommen. Und das ist ein Thema, was im Gesundheitsministerium, wer auch immer es führt, angesiedelt ist. Aber ein purer Systemwechsel aus ideologischen Gründen völliger Blödsinn.
Letzte Frage an Sie beide. Wird die neue Bundesregierung das Thema Provisionsvergütung wieder auf den Plan heben und dort etwas verändern? Was meinst du, Norman?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das mag sein, dass die SPD um die Ecke kommt, wie sie es auch in ihrem Wahlprogramm geschrieben hat, dass sie sagen, bei dritte Säule geförderte Produkte da nur mit einem Deckel. Das wird eine Totgeburt, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, denke ich. Und von der CDU ist ansonsten da sicherlich zu erwarten, dass die sich dem entgegenstellen als marktwirtschaftlich orientierte Partei.
Also kann der Vermittler und die Branche da aufatmen?
Ja, aufatmen können wir im Moment schon, weil wir im Moment das Thema auch weggeräumt haben gemeinsam. Aber ich denke auch, die CDU wird sich, und da wird sicherlich auch ein Druck aus der Versicherungswirtschaft kommen, sich diesem Thema nicht anschließen, so wie es die SPD vorhat. Im Bereich der Geförderten in der Tat könnte passieren. Aber man muss auch ganz klar sagen, Markt entsteht nicht durch permanente Überregulierung, sondern Markt entsteht dadurch, dass es auch Menschen gibt, die sagen, wir haben Freude daran, Bürger zu begleiten bei diesen Themen der Altersversorgung, Geförderte oder Private oder was auch immer. Und je mehr Korsett dort angelegt wird, umso geringer ist die Bereitschaft von Menschen, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen, auf Vermittlerseite und auf Kundenseite.
Wir schauen, was die Zeit bringt. Vielen Dank für das Gespräch. Bis dahin.
Neben den politischen Entwicklungen hat die Versicherungsbranche noch mit weiteren Themen zu tun. Ein großes Problem ist der Fachkräftemangel. Darüber unterhalten sich Oliver Bruns und Matthias Hess mit Ute Thoma, Leiterin betriebliche Vorsorgevertrieb bei der Bayerischen. Dabei geht es auch darum, wie man mehr Frauen in den Vertrieb holen könnte.
Gibt es einen Personalnotstand im Versicherungsvertrieb?
Ich würde sagen, ja. Problematik oder Hintergrund des Ganzen ist die demografische Entwicklung in Deutschland. Die Babyboomer gehen in Rente. Die Altersstruktur in unserem Außendienst, in unserem beratenden Außendienst ist noch etwas weiter fortgeschritten wie die generelle Bevölkerung. Das heißt, wir werden das hier die nächsten 10 Jahre immens spüren. Der Nachwuchs ist weniger. Der Job des Versicherungsberaters ist nicht attraktiver geworden. Ich glaube, wir sind jetzt das dritte Mal in Folge Schlusslicht. Das heißt, hier muss sich was ändern, weil der Bedarf nach persönlicher Beratung ist ja nach wie vor da und wird benötigt.
Ich glaube, das mit dem Schlusslicht, das ist schon ein paar Jahre, noch ein paar Märchen dazu, glaube ich, denke ich auch. Aber wie kann man denn diesen beheben?
Also es gibt beispielsweise einen Ansatz, sag ich mal, generell der Beruf des Beraters hat sich ja geändert. Mich hat man vor 38 Jahren noch gefragt, oh Gott, Frau Thoma, Sie wollen in den Vertrieb, was sagen denn Ihre Eltern dazu? Ne? Wo ich dachte, das ist so kurz vor der Prostitution. Inzwischen hat man digitale Beratung, man ist ja nicht mehr abends am Wohnzimmertisch beim Kunden unterwegs. Man hat freie Zeiteinteilung, die Fahrtstrecken sind kürzer geworden. Wir haben viel zu wenig Frauen im Vertrieb. Also wir haben knapp über 20% Beraterinnen. Wenn wir jetzt die Entwicklung der letzten 10 Jahre in der Führungsschiene schauen, im Innendienst hat sich da viel getan. Da haben wir auch inzwischen ein Viertel weibliche Kräfte, im Vertrieb nicht. Im Vertrieb haben wir es doch tatsächlich geschafft, die letzten 10 Jahre uns von 5 auf 6% weibliche Führungskräfte hochzugeben. Und es fehlen einfach die Role Models. Frauen im Vertrieb sind nicht sichtbar und da sollten entsprechend die Gesellschaften dran arbeiten. Das Thema Empathie ist zukünftiger, wichtiger Skill, den wir haben. Ich glaube, der ist bei Frauen vertreten. Und ich finde den Job der Beratung unheimlich sinnstiftend. Und wir müssen diese gesellschaftliche Verantwortung, dieses Sinnstiftende der Tätigkeit in den Vordergrund stellen und sollten uns bemühen, Frauen für den Vertrieb zu gewinnen und das auch in Teilzeit zu ermöglichen.
Darauf wollte ich hinaus, denn gerade der Vermittlerberuf ist ja wie geschaffen eigentlich für eine Work-Life-Balance, für das parallele Doing von Familie, Partnerschaft, Kindern und so weiter, weil Sie haben es ja angesprochen, man kann heute digital beraten, ich muss nicht mehr abends bis in die Puppen im Wohnzimmer sitzen. Aber trotzdem, Professor Raffelhüschen sagt ja immer, es ist die beste prognostizierte Krise, die es je gab in unserem Land. Auch habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Branche kommt aber nicht hinterher, wo sie es längst sehen konnte. Was muss jetzt ad hoc sofort passieren, damit wir gemeinsam eben auch Frauen für den Beruf begeistern können?
Ich glaube, man sollte sich im Unternehmen mal mit den Frauen beschäftigen, die man überhaupt hat. Mhm. Und sollte gucken, dass man diese fördert. Es gibt eine Befragung, ich bin für meinen Vortrag auf eine Befragung gestoßen, das betrifft allerdings öffentlich-rechtlich Versicherte, die auch männliche Führungskräfte, habe ich ja vorhin gesagt, überwiegend gefragt haben, was sie denn daran hindert, Frauen zu befördern. Es ist immer noch das Geburtsrisiko. Mhm. So, und wenn ich eine Frau habe, die in die Selbstständigkeit geht, dann muss ich der zutrauen, das entsprechend zu managen, wie das alle Frauen machen. Man ist ja nicht plötzlich ein anderer Mensch, wenn man Mutter ist, man organisiert das entsprechend. Und vielleicht muss man auch an neue Modelle denken. Und sag ich mal, das Problem ist einfach, die männlichen Führungskräfte, die wir haben, haben oft noch ein überaltetes Rollenmodell zu Hause. Mhm. So, das heißt, die Sichtweise, was Frauen leisten können, welchen Beitrag sie leisten können. Ich mache noch ein Beispiel. Frauen haben eine wesentlich größere Versorgungslücke wie Männer. 40% Gender Pension Gap. Unsere Branche nutzt das überhaupt gar nicht. Mit wem will sie das auch nutzen? Wir bei der Bayerischen haben es geschafft. Wir haben inzwischen mehr aktive BAV-Verträge von Frauen im Bestand wie von Männern. Weil wir es ansprechen und sie brauchen Treiber dafür. Und wer soll das sonst machen?
Okay. Welche Rolle spielt denn so technische Lösungen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Automatisierung bei der Entlastung von Vertriebsteams und bei der Bekämpfung des Personalnotstands? Kann das helfen?
Ja und nein. Digitalisierung hilft sicherlich, die Beratungsqualität zu verbessern, die Entscheidung beim Kunden auch zu beschleunigen durch eine bessere visuelle Darstellung, ganz klar. Da helfen in der BAV auch die ganzen digitalen Beratungstools, die es gibt. Kann das den Berater ersetzen? In Teilbereichen, in einfachen Bereichen sicherlich. Es gibt auch für die BAV-Beratung selbst Abschlussstrecken. Da hat man sich unheimlich viel von erwartet, haben sich aber am Markt nicht durchgesetzt. Also die persönliche Beratung ist da immer noch erforderlich. Okay. Und vielleicht Thema KI, auch wir als Bayerische setzen jetzt auf das Thema, bilden unsere Leute aus und wir nutzen auch bei uns in der betrieblichen Vorsorge schon den Bereich KI. Wir sind gerade am Basteln, dass wir entsprechende Erhöhungsaktionen über KI abbilden, nutzen es für Wettbewerbsvergleiche, indem wir die Dokumente einlesen und gegeneinander fahren lassen und merken, dass es eine immense Zeitersparnis bringt, ja.
Wir sind ja nun auch hier kurz nach der Bundestagswahl, genau. Was erhoffst du dir von der nächsten Bundesregierung zu diesem Thema?
Ja, ich erhoffe mir, dass sie die Kernthemen, die zu diesem Anstieg bei der AfD geführt hat, endlich anpacken und Lösungen bringen, weil ich glaube, das Thema kriegen wir eingedämmt dahin. Hoffnung, was die Altersversorgung angeht, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also wenn man die Wahlprogramme liest, ist das alles sehr dünn. Ich bin auch entgegen dem Redner heute auf der Tagung froh, dass das BSG 2.0 nicht gekommen ist. Das hätte immense Auswirkungen auf die junge Generation gehabt. Der Rentenvorschlag, der da für die erste Schicht kam, war nicht generationengerecht. Ich bin Mama von zwei Kindern und insofern kann ich das nicht für gut heißen. Ich glaube aber nicht, dass diese Koalition CDU, SPD, dazu sind sie zu weit auseinander, wirklich die konsequent gehen und sagen, sie machen hier eine generationengerechte Lösung. Ich glaube, die haben genug Themen auf der Backe. Die Altersversorgung wird wieder hinten auskippen. Und ganz ehrlich, wir können froh sein, wenn sich unsere Jugend noch mit Klima beschäftigt. Wenn die da mal in die Tiefe gehen, einige Jugendverbände von Parteien machen das ja schon und stellen Fragen zur Rente. Wenn der Generationenvertrag mal aufgekündigt wird, haben wir ein Problem als Gesellschaft.
Wenn du die Hoffnung verloren hast zum Thema Altersvorsorge, was rätst du denn der jungen Generation?
So früh wie möglich mit der Altersversorgung anzufangen, selber aufzubauen, möglichst, wenn sie dann ihre Ausbildung abgeschlossen haben, in die BAV zu gehen, aktiv nachzufragen im Unternehmen, welche Möglichkeiten es gibt, sich da kundig zu machen, BAV zu nutzen, auf jeden Fall, sie haben noch viel Zeit.
Unsere Zeit ist um, vielen Dank.
Und mit dem letzten Gesprächsgast in diesem Podcast, Christian Nuschele, Vertriebschef bei Standard Life Deutschland, unterhalten sich unsere rasenden Podcaster Hess und Bruns über künstliche Intelligenz, kurz KI. Nuschele geht dabei auf die größte Gefahr bei KI ein und plädiert dafür, vor lauter Technik und Tools nicht die echte Welt zu vergessen.
Christian, du hast einen Vortrag gehalten zum Thema regulatorische Vorhaben und digitaler Vertrieb, wo es für unabhängige Beratung auch zukünftig Chancen gibt. Die Frage dazu lautet, welche regulatorischen Änderungen sind in naher Zukunft zu erwarten, die den digitalen Vertrieb von Versicherungen beeinflussen könnten und wie können unabhängige Berater davon profitieren?
Naja, da muss man unterscheiden. Es gibt regulatorische Vorgaben, die das tatsächliche Doing betreffen, FIDA als Beispiel, ne, das Datenmanagement. Es gibt aber eben auch regulatorische Vorgaben, die Vermittler dazu zwingen, digital zu denken und ihre Prozesse zu optimieren, sich schlanker aufzustellen, Beratung effizienter zu machen, um einfach auch kostengünstig eine sehr, sehr gute, sehr, sehr durchstrukturierte Dienstleistung anbieten zu können. Und da sehe ich die große, große Herausforderung für die allermeisten Vermittler, Vermittlerunternehmen.
Setzt du dann jetzt Herausforderung gleich mit Chancen, weil ich hatte ja nach Chancen gefragt.
Ich setze es tatsächlich gleich mit Chancen, denn wenn Sie das tatsächlich gut machen, ja, dann schaffen Sie sich viel, viel Platz und viel, viel Raum für wirklich gute Beratung und für das Zwiegespräch, für das individuelle Gespräch mit Ihren Mandanten. Und da gilt es dann natürlich über die Qualität der Dienstleistung nachzudenken. Also ja, ich sehe Chancen, weil nochmal, wenn ich auf der einen Seite für Effizienzen sorge und für viel, viel Professionalisierung, habe ich auf der anderen Seite viel Platz, also auf der Prozessseite, dann habe ich auf der anderen Seite, auf der Beratungsseite viel, viel Platz, mich damit zu befassen, was wirklich wichtig für die Kunden ist.
Nun sprechen wir ja schon seit Jahren von dem Thema Digitalisierung. Ja, nun ist KI ja sozusagen mehr als nur ein Trend, sondern ist halt eben ja auch hat Einzug in all unser Tun gehalten. Es gibt immer mehr digitale Tools. Ja. Wie können Versicherungsvermittler davon profitieren, speziell auf den Einsatz dieser Tools?
Ich nehme ein Praxisbeispiel. Es gibt Möglichkeiten, innerhalb der eigenen Bestände zu selektieren, zu sortieren, zu organisieren und maßgeschneiderte Zielgruppenansprachen zu designen. Das muss ich nicht mehr mühsam machen, indem ich nach Berufsgruppen sortiere. Ich muss bei einer vernünftigen Datenbasis dafür sorgen, dass das geeignete KI-Tool mir Kundensegmente bietet, meine Kunden und Kundinnen segmentiert, das Terminmanagement für mich übernimmt, also wann müssen wieder Ansprachen vorbereitet werden und dann ganz individualisierte Newsletter zu schreiben. Das ist etwas, was Vermittler und Vermittler mühsam händisch gemacht haben in der Vergangenheit. Das wird in naher Zukunft viel, viel einfacher funktionieren.
Wenn ich es richtig informiert bin, habt ihr neulich mal so einen Workshop gemacht mit Maklern, die halt eben genau so eine Weiterbildung halt eben auch für sich kreieren. Ist das richtig?
Ja, wir nennen das Future Ready und ein Element von Future Ready ist tatsächlich ein Überblick über die KI-Lösungen und digitalen Lösungen für den Vermittlervertrieb, für den unabhängigen Vertrieb und entsprechende Anwendungsbeispiele. Und das ist tatsächlich so, dass das extrem gut ankam. Ja, wir haben nicht Lösungen für alles, wir können ja auch keine KI-Lösungen anbieten, aber wir können Kontakte herstellen und können Foren schaffen, in denen man sich austauschen kann, um gemeinsam Erfahrungen zu teilen oder gemeinsame Erfahrungen zu machen. Da sind auch richtig kleine Projektgruppen entstanden, das war extrem spannend.
Kann da jeder Makler mitmachen?
Es ist natürlich so, dass das auf Einladung funktioniert, ne, aber grundsätzlich kann das jeder. Wir haben eine Bewerbungsphase davor geschaltet, weil wir wirklich sicherstellen wollten, dass die, die sich wirklich intensiv zusammentun wollen, dort auch hinkommen. Und ja, wir hatten mehr Bewerberinnen und Bewerber, als wir dann tatsächlich annehmen konnten. Das gibt es aber in diesem Jahr wieder.
Okay, kommen wir mal zurück auf das Thema KI. Wo müssen denn Berater aufpassen, dass sie nicht abgehängt werden?
Ich drehe es um. Ich glaube, die größte Gefahr bei KI ist, neben sie überhaupt nicht anzufassen, the fear of missing out. Also die Sorge, etwas zu verpassen und sich wirklich technisch abhängen zu lassen. Und dabei ist ein großes Risiko, dass man sich zu sehr auf die digitale Welt stürzt und das Eigentliche aus dem Blick verliert, nämlich die Kundenbedürfnisse und die Beratungsproposition. KI ist einfach Mittel zum Zweck, ist eine Unterstützung. Ich als Berater muss aber dafür sorgen, dass das, was ich an Themen anspreche, das, was ich an Expertise entsprechend mit reinbringe, dass das entsprechend Mehrwert bietet. Und daran muss gefeilt werden. Und wenn man das verpasst, dann kann man ein wunderschönes KI-gestütztes Vermittlerunternehmen haben, aber keine Kunden, die wirklich Mehrwert von mir bitten. Denn KI, das muss man auch wissen oder muss man auch berücksichtigen, KI kann in standardisierten Themen natürlich auch viel ersetzen, was man bisher als Vermittlerunternehmen gemacht hat und was man sich auch hat bezahlen lassen.
Wir sind ja kurz nach der Bundestagswahl und es ist so ein ganz klein wenig Zeit für Wunschzettel, obgleich Weihnachten noch weit weg ist. Aber ich darf die Frage trotzdem mal an dich richten. Was erhoffst du dir von der nächsten Bundesregierung?
Zwei Dinge, drei vielleicht. Rentenehrlichkeit. Ja, also wie ist die Situation wirklich? Die zweite, eine deutliche Vereinfachung der geförderten Versorgungssysteme. Da nehme ich die private Vorsorge nicht aus, aber da nehme ich natürlich auch die betriebliche Altersvorsorge mit rein. Das ist einfach viel zu kompliziert und viel zu unübersichtlich. Und das dritte Thema, das ich mir wünschen würde, ist, dass die Gespräche zu den geplanten Reformen weitergeführt werden und sinnstiftend gute Alternativlösungen, insbesondere zur Riester-Rente, geschaffen werden.
Die News der Woche.
Es ist mal wieder Zeit für eine schlechte Nachricht aus der gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV. Zum Beispiel die. Das Defizit 2024 liegt mit 6,2 Milliarden Euro nochmals 700 Millionen Euro höher als eigentlich erwartet. Weshalb die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands Doris Pfeiffer offenbar die Nase voll hat. Denn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dem RND, sagte sie: Wir brauchen ein Ausgabenmoratorium, damit die Ausgaben nicht weiterhin schneller steigen als die Einnahmen.
Und weiter warnt sie: Wenn die Politik nicht umgehend handelt, dreht sich die Beitragsspirale einfach weiter. Das würde für Millionen Versicherte und deren Arbeitgeber spätestens Anfang 2026 erneut deutlich steigende Krankenkassenbeiträge bedeuten. Wie lautet also Ihr Vorschlag? Eine Bremse bei den Ausgaben? Ein Ausgabenmoratorium könne demnach dafür sorgen, dass die Krankenkassen ab sofort nicht mehr ausgeben müssen, als sie mit den aktuellen Beiträgen einnehmen.
Das Moratorium müsste dann so lange gelten, bis durch geeignete Strukturreformen Einnahmen und Ausgaben wieder ins Gleichgewicht gebracht seien. Nötig sei ein grundlegender Kurswechsel in der Gesundheitspolitik, forderte Pfeiffer. Das Problem seien die galoppierenden Ausgaben. Hier müsse die Politik ran. Denn zu oft müssen die Krankenkassen zu viel Geld für zu wenig Qualität bezahlen, sagte sie.
Die momentane Schwäche der Konjunktur in Deutschland und im Euroraum gefährdet die Stabilität des Finanzsystems. Darauf verweist die GdV-Publikation Financial Stability Perspectives. Die Schwäche sorgt aus Sicht des Versicherungssektors dafür, dass das Finanzsystem nicht dauerhaft stabil bleiben könnte.
Die gewaltigen Herausforderungen durch die geopolitischen Umwälzungen, durch Klimawandel und eine alternde Bevölkerung werden wir nur mit einer starken Wirtschaft und einem leistungsfähigen Finanzsystem bewältigen können, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Versichererverbands GdV. Es seien jetzt konsequente Reformen nötig, um künftige Wachstumspotenziale zu erhöhen, glaubt er.
Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft schafft man aus Sicht des GdV am ehesten durch: erstens weniger Bürokratie, zweitens ein modernes und international wettbewerbsfähiges Steuerrecht und drittens eine bessere Digitalisierung.
Deutsche Versicherer stehen in der aktuellen Gemengelage allerdings noch gut da. Das geht aus dem IFO-Konjunkturbericht im Auftrag des GdV hervor. Vor allem die Geschäftserwartungen liegen mit 27,7 Punkten deutlich über ihrem langjährigen Mittel von 13,8 Punkten, freut sich Asmussen.
Alle Anstrengung hat nichts genutzt. Das Amtsgericht Charlottenburg hat am 1. März 2025 nun das endgültige Insolvenzverfahren über den White-Label-Versicherer Element Insurance eröffnet. Offizielle Ursache ist die Überschuldung des Unternehmens. Das teilte die deutsche Finanzaufsicht BaFin nun mit. Demnach war es nicht gelungen, Bestände oder Teilbestände von Element auf andere Versicherer zu übertragen.
Element Insurance war seit Oktober 2017 als Schaden- und Unfallversicherer zugelassen. Die BaFin bezeichnet ihn als mittelgroßen Versicherer. Anfang des Jahres hatte er rund 320.000 Verträge im Bestand. Insbesondere Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen sowie Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen. Die vorläufige Insolvenz hatte die BaFin im Januar beantragt.
Und wie geht es weiter? Die meisten Verträge, Ausnahmen sind etwa Pflichtversicherungen, enden einen Monat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das ist also der 1. April 2025 um 24 Uhr. Egal, ob sie direkt oder über einen Kooperationspartner abgeschlossen waren. Die Betroffenen sollten daher schnell prüfen, ob sie alternativen Versicherungsschutz benötigen.
Ein Schaden, der vorher einträte, wäre zwar rechtlich noch gedeckt, aber schon jetzt ist nicht garantiert, dass bis zum Vertragsende auftretende Schäden vollständig bezahlt werden. Versicherte sollen Schäden beim Insolvenzverwalter unter www.element-insolvenz.de anmelden. Dort können Sie zugleich sehen, welche Informationen der Insolvenzverwalter bekannt gibt.
Ob und wann Ansprüche beglichen werden, steht noch nicht fest. Ebenso die Frage, ob Abschläge fließen. Beides hängt davon ab, wie hoch die Forderungen im Insolvenzverfahren insgesamt sind. Aber wie es aussieht, reicht das Sicherungsvermögen für den Großteil der voraussichtlichen Ansprüche aus, so die BaFin weiter. Und das ist mal eine gute Nachricht.
76% der Deutschen plagen Rentensorgen. Sie glauben, dass sie sich in der Rente finanziell werden einschränken müssen. Dieser Anteil ist bei beiden Geschlechtern gleich groß. Allerdings erwarten 32% der Frauen erhebliche Einschränkungen. Bei den Männern ist dieser Anteil mit 26% etwas geringer. Das hat eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox ergeben.
Wenn es um finanzielle Angelegenheiten wie Gehalt, Rente oder verringerte Berufstätigkeit geht, halten 89% der deutschen Frauen im Vergleich zu Männern für schlechter gestellt. Fast jede zweite Frau schätzt ihre Vorsorge für die Rente auch als schlecht oder sogar sehr schlecht ein. Männer blicken optimistisch in die Zukunft. Unter ihnen glaubt mit 58% eine deutliche Mehrheit, dass es ihnen im Alter finanziell gut gehen wird.
Bei der Frage, was ihre finanzielle Situation verbessern würde, nannten die befragten Frauen am häufigsten folgende drei Punkte. Erstens, bessere Kinderbetreuung, 64%. Zweitens, mehr Gesetze für gleiche Bezahlung, 61%. Und drittens, flexiblere Arbeitszeitmodelle, 59%.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und den Frühling und kommen Sie gut in die neue Woche.